Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Mein Gast ist heute Pfarrerin im Ruhestand Gerlinde Breithaupt. Sie hat eine außergewöhnliche West-Ost-Geschichte. Als sie 1977 zum ersten Mal die deutsch-deutsche Grenze überquert, ahnt sie noch nicht, dass diese Reise in die DDR ihr Leben verändern wird. Die Westdeutsche verliebt sich in den Erfurter Theologiestudenten Joachim Breithaupt. Gerlinde träumt von einer gemeinsamen Zukunft als Pfarrersehepaar. Trotz Mauer und begrenzter Freiheit entscheidet sich die junge Frau für ein Leben in der DDR. Was Gerlinde Breithaupt zu diesem besonderen Weg ermutigt hat, wie sie den Alltag im sozialistischen Überwachungsstaat und die friedliche Revolution erlebt hat, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Gerlinde Breithaupt. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch.
Sie sind als junge Frau gerne gereist, haben als Theologiestudentin zum Beispiel ein Gemeindepraktikum in den USA gemacht, auch mal Freunde in Brasilien besucht. Und Sie hatten auch mal drüber nachgedacht, als Pfarrerin später im Ausland zu arbeiten. Aber es kam dann ganz anders. Und angefangen hat das alles mit einem Besuch in der DDR im November 1977. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, überhaupt nach Ostdeutschland zu reisen?
Mein Vater ist in Erfurt aufgewachsen und er hat uns immer vorgeschwärmt, wie schön die Stadt Erfurt ist. Wir haben nun keine Verwandten mehr, seitdem dort meine Großeltern verstorben waren, aber noch gute Bekannte meines Vaters. Und dann kriegte ich eines Tages spontan die Idee, ich möchte mal die Stadt Erfurt sehen. Und dann habe ich an die Breithaupts, also an die Mutter von meinem jetzigen Mann, einen Brief geschrieben, habe gefragt, ob ich mal kommen dürfte, weil sie mir dann ja ein Visum besorgen muss, damit ich einreisen kann. Und das hat sie gemacht. Und so bin ich dann am 25. November 1977 das erste Mal in Erfurt gewesen, habe dort die Familie Breithaupt kennengelernt, die da zufälligerweise auch gerade Geburtstag feierten. Und so war ich gleich mittendrin.
Mhm. Was war so der erste Eindruck von der Stadt? Also Sie hatten schon erwähnt, Erfurt war eine schöne Stadt. Was haben Sie gesehen 1977?
Also man konnte sehen, dass die Stadt mal sehr schön war, schöne Fassaden hatte, hatte sie zum Teil immer noch, aber es war schon sehr runtergekommen, weil im Sozialismus kein Interesse daran bestand, alte Gebäude zu erhalten. Und es war alles ziemlich grau, sage ich mal. Man muss sich vorstellen, es wurde mit Braunkohle geheizt und Zweitaktermotoren gefahren. Das heißt, es war irgendwie immer so ein bisschen diesig, neblig in der Stadt und alles sah ein bisschen grauer aus. Und trotzdem hatte ich so eine Vorstellung, wie schön Erfurt mal gewesen war, was es ja übrigens heute auch wieder ist.
Und dann haben Sie damals auch Ihren Mann kennengelernt.
Ja, genau.
Joachim Breithaupt, war das so, dass es gleich bei Ihnen gefunkt hat?
Es war zumindest so, dass wir uns beide sehr sympathisch fanden. Und wir fanden es beide interessant, dass der jeweilige andere auch Theologie studierte. Wir haben uns da so ein bisschen drüber ausgetauscht, wie das bei ihm ist, bei mir. Und er fragte dann auch, kannst du mir nicht mal ein paar Bücher besorgen? Und das klang schon danach, dass wir uns wiedersehen. Er hat damals in Rostock studiert. Und dann bin ich ein halbes Jahr später oder Vierteljahr später bin ich nach Rostock gefahren und Freunde von ihm haben mir dann ein Visum besorgt. Bei diesen Freunden konnte ich auch unterkommen. Ja, und dann haben wir uns näher kennengelernt und haben uns angefangen, dann regelmäßig Briefe zu schreiben. Mein Mann sagte später, ich habe mich durch deine Briefe in dich verliebt. Das haben wir uns lange nicht eingestanden, weil wir beide dachten, naja, es bringt ja nichts. Also wir können sowieso nicht zusammenleben. Und für meinen Mann war immer klar, dass er in der DDR bleiben möchte als Pfarrer, dass er nicht ausreisen möchte. Und als es dann richtig ernst war und wir uns dann unsere Liebe gestanden haben, haben wir überlegt, ja, wie geht's jetzt weiter? Und meine Idee war so, können wir nicht zusammen in ein ganz anderes Land gehen, also in ein afrikanisches Land, so habe ich mir so vorgestellt, in die Mission zu gehen.
Aber wäre das ohne weiteres möglich gewesen?
Also es gab ja die Möglichkeit der Familien Zusammenführung. Zusammenführung, genau. Und in dem Zuge hätte er einen Antrag stellen können, in die Bundesrepublik auszureisen, um mich zu heiraten. Das hätte dann vielleicht ein halbes Jahr gedauert, aber das hätte geklappt, ja. Aber wie gesagt, er wollte nicht, er war sich so sicher, dass sein Weg von Gott her in der DDR ist. Und dann stellte mich das vor, die Herausforderung, mich zu fragen, kann ich mir auch vorstellen, ob das auch mein Weg sein könnte. Und das war natürlich überhaupt nicht einfach. Ich habe mich schon ziemlich gequält mit dieser Frage und war teilweise auch ziemlich verzweifelt. Ja, und dann hat man natürlich viele Kommentare von Freunden, Bekannten, die sagen, bist du verrückt, das kannst du doch nicht machen. Und meine Eltern, die waren auch ziemlich erschüttert, sag ich mal, und hatten natürlich Angst um ihre Tochter. Aber es gab eben auch Menschen, in dem Fall eine christliche Kommunität, die mir wiederum Mut gemacht hat, meinen Berufungsweg zu suchen und zu finden. Und irgendwie war es dann eines Tages, dass ich so ein inneres, klares Ja spürte. Ich weiß auch nicht, woher das kam, aber irgendwie wusste ich plötzlich, ja doch, das ist es. Und es gab einen Bibelvers, der mich bestärkt hat, wo Petrus Jesus sagt, wir haben alles verlassen, sind dir nachgefolgt. Was wird uns jetzt? Und Jesus sagte, ja, wer um meinetwillen Eltern, Äcker, Häuser und so weiter verlässt, dem wird das alles vielfältig wieder geschenkt werden und außerdem noch das ewige Leben. Und das war so ein Vers, wo ich gemerkt habe, Gott will mir nichts wegnehmen. Wenn ich meinen Weg mit Gott gehen will, dann will er mich beschenken. Und dieses, was er mir schenkt, ist größer als das, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt auf vieles verzichten. Und so habe ich das dann auch erlebt in der DDR. Mhm. Habe mich sehr beschenkt gefühlt.
Und trotzdem muss man ja sagen, das hat ja bedeutet, dass Sie wahrscheinlich Ihre Familie nicht so ohne weiteres oft sehen können, das mit dem Besuchen. Es war eben diese gut bewachte deutsch-deutsche Grenze. Die Mauer war da, mhm, und man wusste nicht ganz genau. Sie haben natürlich auch nicht geahnt wahrscheinlich, dass es irgendwann die Wende geben würde, oder?
Nee, haben wir nicht. Nein, auf keinen Fall. Ja, also mit was Besuche betrifft, war es ja so, ich konnte nur in der DDR leben, wenn ich die Staatsbürgerschaft der DDR annehme. Die musste ich dann also beantragen. Und dann gelten für mich die Regeln wie für alle DDR-Bürger. Das heißt, in dem Fall hatte ich das Glück, wenn man Verwandte ersten Grades hatte, durfte man einen Antrag stellen, zu einem runden Geburtstag zum Beispiel die Mutter oder den Vater zu besuchen. Das hat dann später auch auf mich zugetroffen. Aber an sowas haben wir auch erstmal gar nicht gedacht, sondern für mich war klar, so, das war's. Und ich stelle mich jetzt darauf ein, immer nur in der DDR zu leben oder in Polen oder Ungarn Urlaub zu machen. Meine Eltern und Freunde haben uns natürlich sehr oft besucht. Das war ja möglich. Wir haben dann immer Visumsanträge gestellt. Und also ich bin regelmäßig oder wir sind regelmäßig besucht worden.
Wenn wir nochmal zurückschauen, also Sie sind 1981 übergesiedelt in die DDR. Normalerweise war das damals üblich, dass man dann in so eine Art Aufnahmelager kommt für eine gewisse Zeit, sogar Monate?
Ja.
Wie war das bei Ihnen?
Bei mir stand das erstmal auch so ins Haus. Und ich wusste aber, das kann ich auf keinen Fall, das will ich auch nicht. Ich will ja nicht lügen und irgendwas dem Staat vorspielen, sondern die sollen schon wissen, wie ich denke und was ich glaube.
Da wird man also auf Herz und Nieren geprüft.
Ja, so ist es, genau. Und dann können die sagen, nö, sie kommen nicht rein, oder sie sagen, jetzt kommen sie rein. Und da wusste ich, das will ich auf keinen Fall, das kann ich nicht, vor allen Dingen, wenn das bis zu 9 Monaten dauern kann. Ja, und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Wir sind dann verschiedene Schritte gegangen. Wir haben uns beraten mit der Kirche, auch mit der Kirche in der DDR. Und da gab es damals den Manfred Stolpe, der war auch zuständig für Freikäufe von DDR-Häftlingen. Und der hat uns gesagt, gehen Sie mal zu Rechtsanwalt Vogel. Der war ja auch ziemlich bekannt Und dann waren wir dort und er sagte, nee, kann uns nicht helfen. Und das war immer so ein Auf und Ab der Gefühle. Und man hat dann so Hoffnung und dann wieder diese tiefe Enttäuschung. Ach, es wird ja doch nichts und wie geht's weiter? Und letztlich war es dann so, dass doch die Kirche dem Staat gegenüber vermitteln konnte, dass es mir erlaubt war, letztlich ohne Lager einreisen zu können und die Staatsbürgerschaft beantragen konnte. Und das für mich wirklich ein Wunder, weil das ist nicht so einfach und eigentlich ungewöhnlich.
Sie haben dann geheiratet. Ihr Mann hatte eine Pfarrstelle im südlichen Harzvorland. Sie lebten auf dem Lande in Dietichenrode. Das ist ein kleines Dorf, damals, ich glaube, 130 Einwohner nur. Ja. Mhm. Wie war der Anfang für Sie in der DDR? Sie kannten das bisher ja nur von Besuchen.
Jetzt ja, genau.
War es ernst.
Das Interessante war, ich hatte mich sehr auf DDR eingestellt, hatte DDR-Literatur gelesen und hatte mich mit der Kirche in der DDR beschäftigt. Womit ich mich aber überhaupt nicht beschäftigt hatte, war mit dem Unterschied Stadt-Land. Und ich habe immer nur in Städten gewohnt und plötzlich auf einem ganz kleinen Dorf. Mein Mann ging es da aber genauso. Und ich glaube, wir sind am Anfang so in ziemlich jeden Fettnapf getreten, den einem so das Dorf bieten kann, bis wir kapiert hatten, dass man als allererstes Gardinen an Fenstern haben musste und dass man abends immer das Tor, Hoftor zumacht und so viele kleine Sachen, die uns fremd waren und die wir erst lernen mussten oder uns bewusst zu machen, dass alles beobachtet wird. Wann geht morgens das Licht an, wann geht abends das Licht aus? Das war schon heftig, weil wir uns darauf überhaupt nicht vorbereitet hatten. Und dann hatten wir einen riesigen Garten. Und ich musste erst mal lernen, wie man einen Garten pflegt. Und wir haben zwar Hilfe bekommen aus dem Dorf, die haben aber immer ganz genau gesehen, wie unser Garten aussah. Und das hat ihnen, glaube ich, oft nicht gefallen. Das war alles nicht so einfach.
Mhm. In der Regel ist es ja so, Menschen wollten eher raus aus der DDR. Und Sie haben sich nun einbürgern lassen. Das war ja für die Behörden, auch für die Stasi, ungewöhnlich. Sind Sie unter Spionageverdacht geraten? Hat man Sie besonders beobachtet?
Ja, wir haben das festgestellt, als wir unsere Stasi-Akte bekommen haben in den 90er Jahren. Und da haben wir gesehen, wie wir wirklich Schritt auf Schritt und Tritt beobachtet wurden. Mein Mann hat mehrmals auch Vorladungen bekommen zur Stadtsicherheit und sie haben versucht, ihn anzuwerben, für die Stasi zu arbeiten. Die haben sich natürlich gefragt, warum kommt jemand aus dem Westen in die DDR? Was steckt dahinter? Das kann doch nicht nur die Liebe sein, sonst hätte er ja rübergehen können. Und das wollten die rauskriegen. Und haben gedacht, na ja, vielleicht sind die ja sozialismusbegeistert. Gucken wir mal, ob wir den Breithaupt nicht anwerben können. Und haben dann gemerkt, dass mein Mann schon sehr kritisch gegenüber der DDR ist. Und das hat er auch, da hat er auch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Und haben sich natürlich trotzdem gewundert, warum er dann hier in der DDR leben will. Und er hat immer gesagt, ja, ich bin hier Pfarrer und ich will in meiner Kirche dienen. Das klang wahrscheinlich nicht so glaubwürdig für eine Stadtsicherheit, die so ja gar nicht denken kann. Die haben zum Beispiel rauszufinden versucht, ob wir in einer Fluchthilfeorganisation arbeiten, wo man ja auch ganz gut Geld mitverdienen könnte. Das haben sie dann so gemacht, dass sie den Dorfspitzel, den wir sowieso durchschaut hatten, wer das ist und was der wollte, kam eines Tages und sagte, ich habe Mist gebaut, ich muss fliehen, sonst komme ich ins Gefängnis, könnte mir nicht irgendwie helfen. Und da haben wir sofort gemerkt, die wollen jetzt rauskriegen, ne, ob wir in der Stelle tätig sind. Oder sie haben versucht rauszukriegen, ob wir was mit Geldwäsche zu tun haben. Also Geld umtauschen Ost-West zu einem Kurs, der eben nicht DDR-Kurs war. Und haben da jemanden auf uns angesetzt, der wollte unbedingt Geld tauschen. Das ging eigentlich so weiter, bis eines Tages ein Theologiestudent aus Düsseldorf kam mit seiner Freundin. Die Freundin kam aus unserer Nachbarschaft und er sagte, ja, ich überlege auch, in die DDR überzusiedeln. Und der hat uns aber so ausgefragt, dass wir am Ende gedacht haben, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Und dann haben Freunde von mir rausgekriegt, dass er in Düsseldorf studierte, in der DKP war. Und DKP war ja eine DDR-freundliche Partei damals gewesen, der einfach darauf angesetzt war, uns auszuhorchen, um rauszukriegen, warum ich in die DDR gekommen bin. Ja, und wahrscheinlich haben die dann langsam verstanden, ach so, das sind religiöse Gründe, das sind so religiöse Spinner, irgendwie so müssen die uns abgetan haben. Denn danach haben sie nicht mehr versucht, irgendwas rauszukriegen. Mhm. Aber spannend war natürlich auch immer zu schauen, machen die Breithaupts Jugendarbeit? Die Hoffnung war ja im Sozialismus, Kirche stirbt mit den Alten aus. Und haben aber lange nicht mitbekommen, dass wir wirklich eine große Jugendarbeit aufgebaut haben, überregional, dass wir sogar westdeutsche Jugendgruppen eingeladen hatten, mit denen wir gemeinsam Silvesterfreizeiten und zwischendurch Mitarbeiterfreizeiten gemacht haben. Und wir haben uns so, ich würde mal sagen, so von Gott beschützt gefühlt. Der hat das einfach geschützt, dass das nicht so schnell auffliegt. Und das ist auch erst gegen Ende der DDR-Zeit haben die das erst wirklich mitgekriegt. Und das waren ganz wunderbare Erfahrungen, dass das alles möglich ist.
Eben, bei DDR denkt man ja doch auch bei Christen, ganz viele haben mit Nachteilen zu kämpfen, können nicht studieren. Da überlegt man sich gut, hält man sich tatsächlich zu der Kirche, zu der Gemeinde. Aber wenn Sie jetzt erzählen, es gab auch Möglichkeiten, die Sie genutzt haben, das ist natürlich eine tolle Sache. Wenn man nun weiß, man wird sehr genau beobachtet, wahrscheinlich war Ihr Haus auch verwanzt, dass man abhören konnte, Ihr Telefon wurde sicher auch abgehört. Wo haben Sie offen miteinander gesprochen, Sie und Ihr Mann?
Ich glaube nicht, dass unsere Wohnung verwanzt war. Da haben wir normal miteinander geredet, aber wir wussten, dass unser Telefon abgehört wird und dass man am Telefon vorsichtig ist. Das war uns schon klar. Und es hatten ja auch nicht viele Menschen Telefon in der DDR. Und man hat das Telefon genutzt, um kurz was abzusprechen, aber nicht um inhaltlich zu werden. Aber da haben wir auch mal was sehr Lustiges erlebt, wenn ich das erzählen darf. Ein Freund aus Westdeutschland rief an, der wollte uns besuchen und sagt, ich will noch zu einem Kollegen nach Dresden fahren. Könnte mir mal die Vorwahl geben von Dresden. Da sagte mein Mann am Telefon, das können wir leider nicht, weil die Vorwahlen jeweils anders sind von dem Ort, von dem aus man telefoniert. Das müsst ihr also selber rauskriegen. Aber, und dann hat mein Mann spaßeshalber hinzugefügt, aber politisch. Also er hat gesagt, in der DDR sind wir da noch nicht so weit, aber politisch, da sind wir viel weiter als ihr. Und dann haben wir das später in der Stasi-Akte gelesen. Wir haben uns halb tot gelacht. Das war nochmal unterstrichen mit Ausrufezeichen. Die haben ihm das geglaubt.
Mhm. Haben das gar nicht verstanden, dass es anders gemeint war.
Den Witz nicht verstanden, nee.
Ja, ja. Genau. Und wo haben Sie dann mit Ihrem Mann mal so prekäre Sachen besprochen?
Dann sind wir ans Gartenende gegangen. Der Garten war ja sehr, sehr groß und hinter dem Garten war ein Feldweg und eine Kuhweide. Ja, und Kühe können nicht reden, da konnte man sich also gut unterhalten. Aber man kann sich auch im Auto irgendwie treffen mit Menschen und dort ist man auch ungestört.
Sie haben Ihre theologische Ausbildung auch abgeschlossen, Vikariat auch in der DDR gemacht, dann als evangelische Pfarrerin auch gearbeitet. Welche Erfahrungen haben Sie mit der DDR-Kirche gemacht? Also Sie haben jetzt schon so ein bisschen erzählt, dass Sie gemeinsam auch eine Jugendarbeit tatsächlich aufbauen konnten. Aber was waren so sonst Ihre Erfahrungen?
Die ersten Eindrücke waren so, ich bin dann ja als Vikarin gekommen, habe die Gemeinde kennengelernt und die war sehr offen, sehr herzlich. Die haben sich sehr gefreut, dass ich da bin. Und ich habe DDR-Kirche als familiärer, sage ich mal, erlebt, weil natürlich Kirche sehr viel kleiner ist, überschaubarer, persönlicher. Da ist sehr viel mehr Nähe da und man kennt sich so auch über die Kirchenkreise hinaus. Kennt man sich. Und für mich war die Erfahrung von Kirche eine sehr schöne Erfahrung. Und es ging natürlich, war natürlich alles einfacher. Es gab keine Küster, die hätte man nicht bezahlen können. Und so eine Szene steht mir noch vor Augen. Und unser Superintendent, der war mein Mentor, da sehe ich vor einer Gemeindeveranstaltung, wie er vor dem großen Ofen kniet und erstmal Feuer macht, um den Gemeindesaal zu heizen. Und da war ich so verdutzt und dachte, ja, Erstens gibt es bei uns keine Ofenheizung mehr und wenn, dann gäbe es dafür einen Küster. Und so war alles, also auch die Amtspersonen waren sozusagen näher und waren, ja, man war, da war sehr viel mehr Nähe da und auch viel Vertrauen da, obwohl man natürlich auf der anderen Seite auch schon gucken musste, weil man ja auch wusste, es können auch Menschen dazwischen sein, die für die Stadtsicherheit arbeiten. Mhm. Aber da kriegt man ein ganz gutes Gespür dafür.
Ist man dann, hat man dann so ein Grundmisstrauen jedem Menschen gegenüber, dem man begegnet?
Nein, das wäre auch schlimm. Das wäre auch schlimm, wenn man das hätte. Man musste aufpassen, würde ich mal sagen. Ne? Gucken, wer ist das, mit dem ich gerade rede. Aber Misstrauen, das wäre nicht gut.
Sie haben Kinder bekommen in der DDR. In der Regel sind schon kleine Kinder ganz früh auch in die Krippe gegeben worden. Jeder Erwachsene sollte arbeiten. Wie haben Sie das gemacht?
Also wir waren uns ganz sicher, dass wir unsere Kinder nicht in die Krippe geben werden. Ich habe die ersten Jahre in der DDR deswegen auch nicht gearbeitet. Ich habe meinen Mann unterstützt und die Jugendarbeit haben wir beide gemacht. Das war dann für mich Ehrenamt. Wir haben unsere Kinder dann mit 3 Jahren in den Kindergarten gegeben. Das war ein kleiner Dorfkindergarten am Nachbarort. Aber vor 3 Jahren waren die Kinder bei uns zu Hause und das wurde auch akzeptiert. Man wusste, Pfarrfrauen, die machen das halt so.
In Ihrem kleinen Dorf gab es auch eine Kirche. Ich habe im Internet ein neueres Foto gesehen. Sieht richtig gut aus, ein Hingucker. So eine Kombination aus Fachwerk und Steinen. In welchem Zustand war denn das Gebäude, als Sie dort waren?
Da sah die Kirche lange nicht so schön aus. Der Kirchturm mit seinem Schieferdach, der war okay. Den haben wir aber zwischendurch auch neu eindecken müssen, um den zu erhalten. Das Kirchenschiff war mit Betonziegeln gedeckt, aber hatte schon große Löcher. Und die schöne runde Apsis, die heute wieder dran ist, das war eine Hohlblocksteinmauer, einfach so runtergezogen, um die Kirche abzustützen. Die war also nicht benutzbar. In dieser Kirche war ein wunderschönes gotisches oder frühgotisches Kruzifix, so farbig bemalt, so 1 Meter hoch. Das war dann bei uns im Gemeinderaum ein wunderschönes Kruzifix. Und ja, das war so ein Stückchen Ersatz, sage ich mal, für die Kirche, denn die Gottesdienste fanden im Pfarrhaus statt.
Mhm. Also bei Ihnen direkt im Pfarrhaus. Und das Pfarrhaus, haben Sie sich da gleich wohlgefühlt?
Ach ja, also ich habe es nicht anders erwartet. Das war natürlich abblätternder Putz und so weiter. Und drinnen, also unten waren Gemeinderäume, Büro und ein großer Gottesdienstraum. Und oben hatten wir eine 4-Zimmer-Wohnung mit ein bisschen hässlichem Fußbodenbelag, würde ich mal heute sagen. Dann hatten wir eine Teilforsterheizung, das heißt, in einem Raum war eine große Heizung. Damit konnte man Küche, Bad und ein Zimmer heizen. In den anderen beiden Zimmern waren Kachelöfen, die dann angeheizt wurden. Also man hatte erstmal morgens eine Stunde zu tun, bis es warm war in der Wohnung.
Und Sie konnten dann auch immer mal Besuch bekommen von Ihrer Familie. Das war, glaube ich, innerhalb eines kleinen Grenzverkehrs.
Genau.
Erklären Sie mal, was das bedeutet.
Das sind die grenznahen Kreise, Landkreise gewesen. Bei uns ging das bis einschließlich Sangerhausen, also war es schon ein großer Bereich. Und mir war auch damals wichtig, dass wir im kleinen Grenzverkehr, so nennt sich das, wohnen, weil man innerhalb des kleinen Grenzverkehrs ohne Visum für 24 Stunden und später wurde es auf 48 Stunden aufgestockt, konnte man besucht werden. Und das haben meine Eltern dann auch monatlich genutzt. Mhm. Und Freunde natürlich auch.
Gab es denn irgendwelche Vorbehalte, dass manche gesagt haben, ach, die ist ja von drüben? Oder haben Sie da irgendwas gespürt Ihnen gegenüber?
Von der DDR-Bevölkerung, ja. Meinen Sie, ne? Mhm. Eigentlich nicht. Ich hatte das Gefühl, willkommen zu sein. Und die Menschen haben immer geschwärmt, ach, wie groß muss diese Liebe sein? Weil sie mit dem Berufungsgedanken, glaube ich, auch nicht so viel anfangen konnten. Denn ich würde für mich sagen, Liebe allein reicht nicht, um so einen Schritt zu gehen. Aber mir ist später klar geworden, dass da wahrscheinlich auch viel Neid war. Denn wenn meine Eltern gekommen sind, die haben natürlich uns alles Mögliche immer mitgebracht. Das haben die nicht gesehen, aber haben das natürlich mit Recht geahnt. und haben schon gedacht, naja, die sind ja auch besonders privilegiert so. Das war, glaube ich, nicht ganz leicht für die Menschen. Das haben wir uns damals aber überhaupt nicht bewusst gemacht, erst später.
Haben Sie manchmal doch so einen Gedanken gehabt, ach, wären wir doch im Westen?
Na, eigentlich nie. Weil das war für mich so klar, das ist jetzt mein Weg und den gehe ich auch. Und wenn man so eine starke innere Gewissheit hat, dann kommen solche Zweifel gar nicht auf. Das Einzige, was mir schwer gefallen ist, mir vorzustellen, ich habe jetzt für meine damals zukünftigen Kinder eine Entscheidung getroffen, die die vielleicht anders gewollt hätten. Das war so wirklich eine Sorge von mir gewesen. Und als ich dann immer mitkriegte, so andere Pfarrerskinder, wie die aufwachsen und in der Schule sind, dass doch die Prägung, wie das Elternhaus so klar ist, dass Kinder dabei gut auch in der DDR groß werden können. Das hat mich so ein Stückchen schon beruhigt. Wobei unsere Kinder dann, das war zum Glück nach der Wende in den 90er Jahren, als sie so Teenager waren, da haben die uns schon gefragt, habt ihr euch eigentlich nicht mal Gedanken gemacht, wie das für uns ist, wenn ihr so eine Entscheidung trefft? Und kann ich vollkommen nachvollziehen, das hatte ich auch, da hatte ich auch immer mitgerechnet. Und da war ich natürlich unendlich froh, dass es keine DDR mehr gab, denn sonst wäre das nicht leicht geworden.
Sie haben das jetzt schon angesprochen, die Wende 1989, waren viele DDR-Bürger unzufrieden. Man hat angefangen zu demonstrieren. Immer mehr DDR-Bürger sind dann auch geflohen über Ungarn in den Westen. Es war so ein politischer Umbruch. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Ich habe es erlebt, dass es ein riesiger Unterschied ist, ob man in einer Stadt wohnt oder auf einem kleinen Dorf. In den Dörfern wurde nicht demonstriert. Man kriegte das nur mit in Berlin, Halle, Leipzig, eigentlich überall in den größeren oder auch kleineren Städten. Aber schon in Sangerhausen mit seinen 33.000 Einwohnern hätte es solche Demonstrationen nie gegeben. Wir haben das also so übers Radio verfolgt. Ich erinnere mich so an eine Szene, also wir wussten natürlich, durch Gorbatschow können sich Dinge ändern und waren da ganz aufgeregt auch. Dann war ja im September 89, als Genscher in Prag war, da waren so viele Flüchtlinge in der westdeutschen Botschaft und er hat das ausgehandelt, dass sie also in den Westen dürfen. Und wir fanden das so aufregend, wir hatten damals keinen Fernseher, wir sind in die Dorfkneipe gegangen und inzwischen war die Stimmung schon so, dass man sich auch traute, Westfernsehen öffentlich zu gucken.
Also Sie hatten keinen Fernseher zu Hause?
Sie hatten keinen zu Hause. Und dann haben wir nur Mund und Augen aufgerissen, als wir dann das sahen, wie Genscher das verkündigt hat. Und dann guckte man sich so um im Dorf und die Männer, die spielten Karten und tranken ihr Bierchen und guckt noch nicht mal hoch oder guckt mal kurz hoch, als es plötzlich lauter Jubel aus dem Fernseher kam. Das hat uns so erschüttert. Und das hat so diesen Gegensatz zwischen Stadt und Land noch mal sehr krass deutlich gemacht. Natürlich sind dann, als alle fahren konnten, sind natürlich auch die Menschen aus dem Dorf rübergefahren, um zu gucken. Aber wirklich nur, um zu gucken, weil die Menschen auf dem Land wirklich an ihrem Stück Land auch hängen und an ihrem Garten und ihr Leben auch so weiterleben wollen. Also so die meisten Menschen hätten nicht daran gedacht, die DDR zu verlassen. Es war ihre Heimat.
Als die Mauer fiel, was war das für ein Moment für Sie, als Sie das mitbekommen haben?
Das war berauschend. Das war unfassbar. Das am Tag danach, am Abend hatten wir das gar nicht mitbekommen, am nächsten Morgen ruft mich meine Mutter an und erzählt mir das und sagt, du, die Menschen in Berlin sitzen auf der Mauer. Ich konnte das gar nicht fassen und ich weiß, dass meine Mutter geheult hat am Telefon und mir kamen auch die Tränen und das war einfach ein wahnsinniges Gefühl. Und dann, wir hatten nun drei kleine Kinder, da alle nach Berlin zu fahren, konnten wir uns nicht vorstellen. Aber dann ist mein Mann mit unserem Ältesten, mit dem 6-jährigen Martin, der das schon sehr mitgekriegt hat. Ne? Wir dürfen nicht rüberfahren zu den Großeltern. Und dann sind die beiden alleine nach Berlin. Und für unseren Sohn war das ein ganz aufregendes Erlebnis, so durch die Mauer hin und her zu klettern und dann Steine rauszuhauen, dann brachte er stolze Steinstücke aus der Mauer mit nach Hause. Und das war schon was ganz schöne Erfahrung.
Worüber haben Sie sich am meisten gefreut? War es so der Gedanke, jetzt ist die Grenze offen und jetzt können die Besuche hin und her gehen mit Ihrer Familie?
Ja, ich denke vor allen Dingen, dass ein Land, was wirklich geknechtet war durch den Sozialismus und der Freiheit beraubt war, sich selber weiterentwickeln zu können, dass dieses System nicht mehr war. Das war, glaube ich, das Wichtigste. Umso überraschter waren wir dann festzustellen, dass viele Menschen das sich auch irgendwo so eingerichtet haben in der DDR und mit dem Neuen nur ganz schwer zurechtgekommen sind, was ich auch dann sehr gut verstanden habe. Denn wenn man nie Eigeninitiative entwickeln musste und plötzlich steht man da arbeitslos und man muss sich selber kümmern, was man bis dahin nicht gebraucht hat, das war für viele Menschen wirklich sehr, sehr schwer.
Kamen da manchmal auch Menschen zu Ihnen, um da Hilfe zu bekommen, Unterstützung, wenn so alles zusammengebrochen ist?
Ja, wir haben dann mit Menschen gesprochen, genau. Mhm. Und wir haben ja auch festgestellt, also besonders ich, dass unendlich viele Missverständnisse zwischen Ost- und Westbürgern einfach da waren, weil die Gewohnheiten andere waren. Und
Sie da konkret was nennen?
Ja, jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Im Westen, die sind so arrogant, die kommen rein und die geben einem noch nicht mal die Hand. Und sich die Hand zu geben, das war eine Geste der Freundlichkeit, das war so selbstverständlich. Und wenn das jemand nicht tat, dann war die Vermutung schnell da, der interessiert sich nicht für mich, der ist aus dem Westen, der trägt die Nase ein bisschen höher. So, das ist jetzt so ein ganz einfaches Beispiel. Und das war schon in vielen so, wo es einfach um den alltäglichen Umgang miteinander ging. Mhm. Und nun haben ja auch Menschen in der DDR wirklich negative Erfahrungen gemacht mit Leuten, die rübergekommen sind und so kleine Betriebsleiter über den Tisch ziehen wollten. Und sie da wirklich aufpassen mussten und sich schützen mussten. Und da ist dann natürlich oft kein gutes Licht auf den Westen gefallen damals. Und dann habe ich oft versucht, das wieder auszubügeln und habe gesagt, ja, solche Menschen gibt es natürlich, aber es sind längst nicht alle so. Und es gibt so viele, die sich einfach freuen, dass wir ein wiedervereinigtes Land sind und die viel Verständnis für euch haben und so. Das habe ich dann oft so auch dazu erklärt dann immer.
Sie haben schon erwähnt, die Stasi-Akte. Sie haben Ihre Stasi-Akte anschauen können nach der Wende. Gab es da irgendwelche Überraschungen für Sie?
Also nicht insofern, als wir plötzlich hätten feststellen müssen, dass da Menschen uns überwacht haben, von denen wir das nicht geglaubt hätten. Ich glaube, da haben andere sehr schlimme Erfahrungen gemacht. Die haben wir nicht gemacht, sondern die sich dort entpuppten als Stasi-Spitzel, das haben wir gewusst. Es war viel eher so, dass wir sehr viel gelacht haben beim Lesen der Stasi-Akte, weil wirklich die banalsten Dinge aufgeschrieben wurden, wo man sich fragt, ist es das Papier wert gewesen? Oder eben auch so manche Missverständnisse zu lesen. Ich kann mal ein sehr lustiges Missverständnis erzählen. Da hatten wir eine Evangelisation in einem der Dörfer und haben das Abschlussfest, durften wir im Freibad feiern. Das hat der Bürgermeister erlaubt, das hätte er nicht machen dürfen. Der kriegte hinterher ordentlich eins auf den Deckel, aber es war so. Und mein Mann hat durchs Mikrofon eine Andacht gehalten und hat ein Beispiel gebracht. Er hat erzählt, also wenn man getauft ist, aber der Glaube einem nichts bedeutet, dann nützt einem die Taufe auch nicht viel. Also der lebendige Glauben und das Leben im Glauben, das muss schon dazukommen, damit die Taufe auch Sinn macht und gefüllt ist. Das ist ungefähr so, wie wenn man einen Pass hat, mit dem man aber nur reisen kann, wenn da auch ein Visum reingestempelt ist. Sonst nützt einem der Pass nichts. Diesen Vergleich hat er gebracht und er wurde derart missverstanden. Nämlich, das haben wir dann in der Stasi-Akte lesen können, das wurde so verstanden, dass der Herr Pfarrer hat die Menschen aufgefordert, sich einen Pass zu besorgen, denn wer einen Pass mit Visum hat, der ist mit Gott. Das haben wir also wörtlich gelesen. Da haben wir uns schon ziemlich totgelacht. Man kann natürlich im Nachhinein sich fragen, haben die normalen Menschen das vielleicht hoffentlich nicht genauso missverstanden, sondern das Beispiel erfassen können. Aber das war so eins der wenigen Momente, wo wir wirklich herzlich lachen konnten.
Nach der Wende, wie war das dann in der Kirche? Sie haben dann auch eine halbe Pfarrstelle, ich glaube, irgendwann in den 90ern haben Sie eine halbe Pfarrstelle übernommen. Wie ging es jetzt mit der Kirche in Ostdeutschland weiter?
Ja, das war damals sehr spannend. Die Kirche gab es keine Kirchensteuern. Man war eigentlich von Spenden der Gemeindeglieder abhängig, sodass die Kirche nicht sehr viel Geld hatte. Sie war sehr abhängig von der Kirche im Westen, die ihnen also einen großen finanziellen Teil beigesteuert hat. Und das gab für die DDR Devisen, das wurde immer gerne genommen. Und plötzlich war die Frage erstmal strukturell, wie geht's weiter? Und letztlich ist es darauf hinausgelaufen, dass die DDR-Kirche das westdeutsche System übernommen hat. Es gab aber sehr viele Pfarrer und Gemeinden, die dagegen waren und haben gesagt, wir wollen lieber eine Freiwilligkeitskirche bleiben. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Das ist jetzt strukturell. Und was die Zahl der Gemeindeglieder angeht, die war natürlich sehr viel weniger. Und plötzlich merkten all diese Menschen, ups, uns werden ja Kirchensteuern abgezogen. Und dann haben sich ganz viele, das war für uns auch ein Schock, entschieden, nö, die Kirche hat von mir noch nie Geld gekriegt, warum soll ich jetzt Geld geben? Und dann sind ganz viele ausgetreten. Man hat ja gedacht, so die Kirchen waren voll während der friedlichen Revolution. Und dann stellte sich aber letztlich heraus, dass sich das nicht gehalten hat, sondern die Menschen haben halt den öffentlichen Raum nutzen können und waren dafür dankbar. Aber so der Glaube war für sie nicht das Zentrale, sodass sie gesagt hätten, so jetzt treten wir auch in die Kirche ein und wollen dazugehören. Das ist eben nicht passiert. Es sind einige eingetreten, zum Beispiel Lehrer, Lehrerinnen, die für die es besser war, nicht in der Kirche zu sein. Eine Reihe von denen sind wieder eingetreten, haben ihre Kinder konfirmieren und taufen lassen. Das ist auch passiert. Aber weniger als die Menschen, die ausgetreten sind, weil sie plötzlich gemerkt haben, oh, das kostet ja Geld, das will ich nicht.
Das heißt mit anderen Worten, also Ihre Kirche hat auch finanziell Probleme dann bekommen, wenn so viele ausgetreten sind.
Ja, das stimmt. Die Unterstützung durch die Westkirche ging natürlich weiter, das muss man schon dazu sagen. Und die Menschen, die in der Kirche waren und die gut verdienten, die haben natürlich auch gut Kirchensteuern gezahlt und das hat das Ganze wieder ausgeglichen. Und man schaute immer mal so, wie viele haben wir in diesem Jahr beerdigt, wie viele Kinder haben wir in diesem Jahr getauft und das hielt sich auch lange die Waage, aber auch nicht unbedingt.
Das schönste Erlebnis, das Sie hatten als Pfarrerin in der Kirche, haben Sie eins vor Augen?
In der DDR-Kirche? Was für mich sehr schön war, es gibt eine Schwesternschaft im Schneewindhaus bei Magdeburg. Und wir hatten auch einige von diesen Schwestern bei uns im Nachbarort. Da gab es ein evangelisches Krankenhaus. Und die hatten Gebetskreis und haben sich jede Woche getroffen. Und wir sind mit dazugekommen. Und da habe ich Gebet als eine große Kraft erlebt. Habe auch noch mal erlebt, wie persönlich Kirche in der DDR ist. Und diese Gebetszeiten, die waren für mich ganz, ganz wichtig und stärkend.
1990 kam ja dann die Deutsche Wiedervereinigung. Das ist jetzt schon so viele Jahre her. Was würden Sie sagen, was ist gut geworden, was könnte noch besser werden?
Also ich glaube, man hat sich bei der Wiedervereinigung nicht klar gemacht, wie unterschiedlich diese zwei Gesellschaftssysteme wirklich sind. Und man hat nicht genug, denke ich, gewürdigt, was Menschen in der DDR in dem Rahmen, in dem sie überhaupt was leisten konnten, etwas geleistet haben. Weil natürlich die DDR-Wirtschaft am Boden war und Ja, und man hat schon gemerkt, so Westdeutschland fühlt sich jetzt als die Retter. Wir helfen denen jetzt auf die Beine, wir schicken ihnen Leute, wir bauen deren Städte wieder auf. Und ich glaube, so die psychologische Seite daran, die hat man verkannt, wie es Menschen geht, die plötzlich überrumpelt werden, indem plötzlich alles schön wird und alles anders wird. Man hätte die Menschen viel mehr einbeziehen müssen. Das musste erst ganz, ganz langsam nachwachsen. Und das hat, glaube ich, erstmal so viele Risse verursacht. Und das hat ja auch lange, lange gedauert, bis die Bezahlung ungefähr gleich wurde. Und man hat sich immer noch, ich persönlich überhaupt nicht, aber viele haben sich schon immer noch als Deutsche zweiter Klasse gefühlt. Und bis dieses Gefühl mal überwunden ist, das dauert lange und das braucht wahrscheinlich 2, 3 Generationen, bis man wirklich von einem Land, von einer Nation sprechen kann.
Was wünschen Sie sich für Deutschland?
Ich wünsche mir, dass der Geist der Menschlichkeit größer wird gegenüber Migranten vor allen Dingen, dass andere Werte wichtig sind, als gut Geld zu verdienen und schöne Dinge oder Reisen machen zu können. Ja, dass einfach die Menschlichkeit gestärkt wird und dieses mit aufeinander achten und dem anderen aufhelfen oder Gemeinschaft mit dem anderen suchen und dass da Deutschland menschlicher wird mit all seinen Bürgern, egal wo sie herkommen. Das wünsche ich mir für Deutschland.
Seit 2018 sind Sie im Ruhestand. Sie leben in Halle an der Saale. Wenn Sie nun Ihr Leben so Revue passieren lassen, wie sehen Sie es?
Ich bin nach wie vor sehr glücklich, mich damals entschieden zu haben, in der DDR zu leben. Das waren ganz besondere 9 Jahre, wo ja viele kleine und große Wunder wir mit Gott erlebt haben. Und war eine sehr intensive Zeit, war auch eine sehr harte Zeit. Und ich möchte diese Zeit nicht missen, weil ich glaube einfach, dass Gott da irgendwas draus macht. Nur, dass wir eben einfach nur, dass wir diesen Weg gegangen sind. Und diese wachsende Jugendarbeit war so ein schönes Zeichen, dass es richtig ist, dass wir da sind. Und mit vielen von damals sind wir bis heute noch befreundet. Ja, und dann in der DDR-Kirche zu bleiben, mit allem, was sich in der DDR-Kirche verändert hat. Und ja, ich habe mich ja immer heimatlich gefühlt und bin so froh, diesen Weg gegangen zu sein und freue mich auch heute noch nach wie vor, jetzt in Sachsen-Anhalt leben zu können, in der Nähe unserer Kinder. Ich bin glücklich über mein Leben und ich fühle mich reich beschenkt von Gott.
Sie haben Ihre Erfahrungen aufgeschrieben in Ihrem Buch »Wir teilen den Himmel«. Interessanter Titel. Wie sind Sie auf den Titel gekommen?
Ich glaube, das Buch von Christa Wolf, vom geteilten Himmel, das kennen die meisten. Und da wird ja eine gegenteilige Geschichte beschrieben. Und für mich war wichtig zu wissen, über Mauern und Stacheldraht hinweg haben wir einen gemeinsamen Himmel. Und den teilen wir miteinander. Und für mich war die Doppelbedeutung von Himmel auch sehr wichtig, nicht nur der Himmel über uns, der mal blau ist und mal verregnet ist, den teilen wir und der lässt sich durch Mauern nicht teilen, sondern auch der göttliche Himmel über uns ist unser gemeinsamer Himmel, den wir miteinander teilen. Und so fand ich das einen passenden Buchtitel.
Sie haben auch einen berührenden Text geschrieben, ein Gedicht, das Ihr Buch einrahmt. Können Sie uns dieses Gedicht vortragen, lesen?
Kann ich gerne machen. Ja, das Gedicht hat 2 Hälften, am Anfang die erste Hälfte und am Schluss des Buches die zweite Hälfte. Und es ist auch in Jahre eingeteilt. Das trägt die Überschrift »Es gibt nur einen Himmel«. Der Himmel ist einer, nicht entzweibar. Wir können ihn teilen, doch nie aufteilen, den Himmel. 1961. Gefängnismauern zerteilen die Erde, trennen die Menschen, doch niemals erreichen den Himmel. Stacheldrahtminen zerreißen das Land, zerreißen den Menschen, doch niemals zerreißen den Himmel. Bellende Hunde erschnüffeln die Spuren, jagen den Menschen, doch niemals zerbeißen den Himmel. Gespaltene Zunge, zerrissenes Denken verderben den Menschen, doch niemals zerspalten den Himmel. Verraten, verkauft, was kostet der Mensch? Die Wiesen sind alles. Es gibt ihn umsonst, den Himmel. 1981. Liebende Menschen finden einander, überspringen Mauern und machen ihn eins, den Himmel. Der geschenkte Himmel berührt die Erde, die Seele, das Herz. Empfangen wir ihn, den Himmel. Der eine Himmel, wir teilen den Himmel. Der Himmel ist unser, wir geben ihn weiter, den Himmel. Der zweite Teil des Gedichtes ist am Schluss und trägt die Überschrift »Wir feiern den Himmel«. 1989. Der Himmel ist einer. Zerstörtes ist heilbar. Getrenntes vereinbar. Geeint schauen wir den Himmel. Gebete und Kerzen umsäumen die Straßen, erfassen die Herzen, erreichen ihn, endlich, den Himmel. Tränen der Freude überströmen das Lachen, benetzen die Mauern und lassen ihn jubeln, den Himmel. 1990. Die Einheit des Landes, beglückend, und dann verwirrt, ernüchtert, Enttäuschung verklagt den Himmel. Von der D-Mark umnebelt, Träume verkauft, enteignet, vermarktet. Doch kauft man ihn nicht, den Himmel. Neue Mauern entstehen in Herzen und Sinnen, zerstören das Schöne. Hoffnung bleibt und findet den Himmel. 2023. Liebende Menschen, es gibt sie noch immer. Verstehen, verbinden und immer noch feiern den Himmel.
Dankeschön, Gerlinde Breithaupt, für diesen wunderbaren Text. Danke, dass Sie uns aus Ihrem Leben erzählt haben. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Sie persönlich, für Ihre ganze Familie.
Dankeschön.
Das war das Gespräch mit der Autorin und Pfarrerin im Ruhestand, Gerlinde Breithaupt. Ihre Geschichte kann man nachlesen in ihrem Buch »Wir teilen den Himmel«. Sie finden das Buch in unserem Online-Shop. Den haben wir verlinkt auf der Website zu dieser Sendung. In unserer Audiothek können Sie dieses Gespräch jederzeit nochmal hören und gerne auch weiterempfehlen. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal hier auf ERF Plus. Tschüss, sagt Simone Nickel.
Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus.